Werbung.
Liebe schneller Schlauhörer, hier kommt eine kurze Werbung, die diesen Podcast möglich macht.
Andreas, ich habe das Gefühl, mein Handy spioniert mich ständig aus.
So ist das auch, Anne. Jedes Mal, wenn du auf eine Webseite gehst, hinterlässt du Spuren über deine Identität und deine Interessen. Und dann bekommst du gezielt Werbung. Klar fühlt man sich da ausspioniert. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass manche Produkte für dich teurer werden.
Boah, das ist tatsächlich krass. Wie kann ich das vermeiden?
Dafür gibt's Surfshark. Surfshark bietet Lösungen an, die dich vor sowas schützen.
Und wie funktioniert das?
Da gibt's zum Beispiel die Funktion Clean Web. Sie blockiert automatisch nervige Werbung, versteckte Tracker und sogar Malware im Hintergrund. Und wenn du unterwegs bist und dich in ein fremdes öffentliches WLAN einloggen musst, kommt Surfshark VPN ins Spiel.
Schützt das dann auch meine Daten?
Ganz genau. Das VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt die Verbindung. Das schützt deine Privatsphäre. Außerdem kannst du dir einen virtuellen Standort aussuchen. Das verhindert beim Online-Shopping oder bei Flugbuchung, dass dir unfaire Preise angezeigt werden.
Hätte ich das mal früher gewusst.
Ja, die meisten von uns nutzen das Internet jeden Tag. Deshalb ist es so wichtig, sich zu schützen. Damit auch ihr besser geschützt seid, haben wir etwas für euch. Geht auf surfshark.com/schnellerschlau oder geht beim Checkout den Code schnellerschlau ein. So bekommt ihr 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN völlig risikofrei.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Das ist mein persönlicher Horror-Ohrwurm. Blue von Eiffel 65, einer italienischen Band, quasi der Ferrari unter den Ohrwürmern. Einmal gehört und er rotiert durchs Gehirn wie ein neurobiologischer Parasit. Was Ohrwürmer aber auch zeigen, ist die Macht der Musik, welchen Einfluss sie auf uns und unsere Psyche hat. Darum geht es heute bei Schneller Schlau. Mein Name ist Andreas Albes und mir gegenüber am Mikrofon steht der PM-Autor und studierte Musikjournalist Birk Grühling. Hallo Birk.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Kannst du dich an deinen letzten Ohrwurm erinnern?
Natürlich, und zwar bei der Vorbereitung auf diese Folge habe ich den Song Wannabe von Spice Girls gehört und er blieb mir im Ohr. Mit diesem Ohrwurm scheine ich übrigens überhaupt nicht allein zu sein. Laut der Universität in Amsterdam ist es nämlich der ansteckendste Song der Welt.
Okay, sag mal, wie haben die Forscher das denn rausgefunden?
Das ist ganz witzig, die haben einfach 50.000 Menschen besonders eingängige Songs vorgespielt. Und im Durchschnitt haben die nur 2,3 Sekunden gebraucht, um den Song zu erkennen. Und den höchsten Wiedererkennungswert hatte Wannabe von Spice Girls, gleich gefolgt von Number Number 5 und Eye of the Tiger. Also Songs, wo man sofort keinen Takt braucht, um sie zu erkennen.
Absolut, aber trotzdem 2,3 Sekunden, das ist ja bald weniger als ein Takt oder es ist weniger als ein Takt. Und trotzdem bleibt der Song so im Ohr hängen. Ich muss ja beim Wort Ohrwurm immer an diese Ohrenkneifer denken, diese kleinen Käfer, von denen man als Kind immer glaubte, die würden in die Ohren kriechen. Aber daher kommt ja auch der Name, eine Melodie, die sich eben wie ein Wurm mit Widerhaken im Ohr festsetzt. Was weiß man denn darüber, wie so ein Ohrwurm entsteht? Was passiert da im Gehirn?
Ohrwürmer sind so vielleicht so eine Art akustische Erinnerung, die wir aber gar nicht bewusst steuern können. Auch andere Erinnerungen, wie zum Beispiel Erinnerungen an einen Geruch oder so etwas, kommen uns auch einfach so in den Sinn. Und diese akustischen Erinnerungen setzen sich vermutlich in unserem Schläfenlappen im Gehirn fest. Da gibt es sowas Ähnliches wie eine Art Gesangszentrum, weil da auch das normale Singen angesprochen wird. Und bei einem Ohrwurm singen wir eben innerlich und ganz still mit. Und spannenderweise können sogar Menschen mit starker Hörbeeinträchtigung Ohrwürmer bekommen.
Spannend. Sag mal, wann tritt denn so ein Ohrwurm besonders intensiv auf?
Wenn wir so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen und wenig Konzentration brauchen. Also zum Beispiel beim Bügeln, beim Spazierengehen, kurz vorm Einschlafen. Und das Gehirn schlendert quasi herum und braucht Beschäftigung. Und dann, ja, holt's einfach mal Wannabe raus und spielt's ab.
Das Gehirn schlendert herum, das gefällt mir. Sag mal, kann man denn auch sagen, wer besonders anfällig ist für Ohrwürmer?
Also tatsächlich, wir beiden müssten ein bisschen anfälliger sein, weil wir viel Musik hören, du spielst sogar noch ein Instrument, die scheinen sozusagen ein besseres auditives Gedächtnis zu haben und springen leichter auf Musik an.
Was mich bei Ohrwürmern ja besonders stört, dass es ganz oft Songs sind, die man gar nicht mag. Also schlimmer als Dabedi Dabedai, das war ja gar kein schlechter Song. Aber die Eingängigkeit scheint ja nicht unbedingt von der musikalischen Qualität bestimmt zu sein. Ich denke an einige Werbejingles. Also im Ohr ist mir immer noch ganz furchtbar. Das ist die Jogurette, die schmeckt so himmlisch Joghurt, leicht furchtbar. Aber warum ist es so? Warum bleiben solche Sachen hängen?
Ich glaube, die Eingängigkeit ist da ein großes Argument und es wird noch viel verrückter. Und zwar gibt es eine Studie der University of California. Und zwar hat ein Team dort 30 Menschen gebeten, ihren Ohrwurm nachzusingen und so ein bisschen aufzuzeichnen. Und das Ergebnis war wirklich verblüffend. 44% der Aufnahmen stimmten in der Originaltonhöhe überein und 70% wichen kaum einen Halbton ab. Und das legt nahe, dass ein großer Teil der Bevölkerung wirklich ein sehr gutes musikalisches Gehör haben und es ohne zu wissen und nur bei Ohrwürmern.
Ja, da müssen wir nachher mal reinspielen, ob ich mit der Jogurette-Performance auch die Tonhöhe getroffen habe. Aber jetzt ist es ja so, dass Ohrwürmer zum Glück nicht ewig bleiben. Jetzt gibt's denn irgendwas, was dagegen hilft? Also bei mir ist es so, wenn es richtig extrem ist, dann muss ich irgendeinen anderen Song hören und dann kickt der einfach den Ohrwurm wieder aus meinem Gedächtnis.
Genau, also du könntest mit Wannabe deinen Jogurettenohrwurm verdrehen.
Nicht unbedingt Wannabe, aber okay.
Genau, und zwar habe ich noch zwei andere Tipps gefunden. Eine Rechenaufgabe lösen. Okay. Dabei, das Gehirn kann nicht zwei Sachen gleichzeitig, also rechnen und singen. Oder Kaugummi kauen. Diese Kaubewegung unterbricht sozusagen das innere Singen und beides scheint parallel nicht möglich zu sein.
Okay, das ist ein guter Tipp, das muss ich unbedingt mal probieren. Aber wenn sich die Forscher so intensiv mit Ohrwürmern auseinandergesetzt haben, dann wissen sie doch bestimmt auch, wie Musik sonst im Gehirn wirkt. Denn das ist ja nur ein Faktor.
Genau. Und zwar habe ich ein schönes Zitat gelesen. Und zwar hat ein Forscher gesagt in einem Interview, dass Musik unser komplettes Gehirn anspricht wie kaum etwas anderes, war seine Aussage. Gut, er war Musikwissenschaftler. Aber der erzählt, dass zum Beispiel der auditive Kortex angesprochen wird für Melodie und Rhythmus, aber auch ein Bewegungszentrum, mit dem wir tanzen. Musik hat auch viel mit Emotionen zu tun und da wird das limbische System angesprochen. Der Hippocampus für Erinnerungen, wenn wir uns zum Beispiel bei einem Song an etwas sehr Schönes erinnern. Und aber auch das Sprachzentrum, das Broca-Areal quasi. Und ja, kaum etwas anderes schafft es, so viele Bereiche auf einmal zu mobilisieren. Und würde man mein Gehirn scannen und Wannabe spielen, wären wahrscheinlich alles rot und würde flackern und würde die Reaktionen zeigen.
Okay, also ich bin jetzt nicht so ein großer Spice Girl Fan, aber du ja offensichtlich schon.
Genau, aber bei dir wäre das so, die Reaktion noch viel, viel stärker, weil du nämlich Musiker bist und ein Instrument spielst. Weil nämlich Forschende haben eineigige Zwillinge untersucht und bei denen war einer, der hat ein Musikinstrument gespielt, der andere nicht. Und die haben festgestellt, dass bei denen, die ein Musikinstrument beherrschen, die Reaktion auf Musik viel stärker ausfiel und die rechte und linke Gehirnhälfte irgendwie ein bisschen besser miteinander kommuniziert und eben dann auch reagiert. Und ja, die Musiker müssen also vorausdenken, welche Bewegungen sie ausführen und vielleicht auch noch ein bisschen, ob sie was richtig gespielt haben. Und das Gehirn scheint sich auf diese Anforderungen anzupassen und eben, wenn sie ein Musikstück dann hören, sofort in den Arbeitsmodus zu schalten.
Aber das nutzt ja inzwischen sogar die Medizin, ne? Zum Beispiel bei Demenzpatienten im Frühstadium, wo Musik die Formbarkeit des Gehirns trainieren und erhalten soll.
Genau.
Werbung.
Liebe Schneller Schlauhörer, jetzt kommt eine kurze Werbung, die diesen Podcast möglich macht.
Andreas, was haben deine politische Einstellung, deine Einkaufsgewohnheiten und deine Finanzdaten gemeinsam?
Das sind alles sehr persönliche Informationen.
Genau, das sind Daten, die Unternehmen sammeln. Wenn deine Adresse und Telefonnummer öffentlich zugänglich sind, landen sie schnell in Datenbroker-Datenbanken und dubiosen Verzeichnissen, wo sie jeder kaufen kann.
Ah, und ich bin potenzielle Zielscheibe für Betrug, Phishing und Identitätsdiebstahl.
Ja, und hier kommt unser Sponsor Incogni ins Spiel. Incogni ist dein persönlicher Datenschutzanwalt. Versuch mal selbst, deine Daten aus solchen Verzeichnissen zu löschen. Ein Albtraum. Incogni übernimmt deshalb die rechtlichen Schritte und fordert hunderte von Datenbrokern auf, deine Infos zu entfernen.
Aber sind die Daten nach einer einzigen Anfrage wirklich für immer weg?
Nein, und genau das ist der Knackpunkt. Datenbroker durchsuchen das Internet ständig neu. Deshalb überwacht Incogni kontinuierlich, dass deine Daten nicht wieder auf dem Markt landen.
Und was ist, wenn meine Daten auf einer Webseite auftauchen, die kein Datenbroker ist?
Dafür bietet Incogni das Unlimited-Paket mit der Funktion Custom Removals an. Wenn du deine Daten im Netz findest, schickst du Incogni den Link, dann kümmern sich Experten um die Entfernung.
Das klingt nach einer starken Lösung. Und wenn ihr euch eure persönlichen Daten zurückholen möchtet, geht das ohne Risiko dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Besucht den Link in unseren Shownotes oder geht direkt auf incogni.com/schlau. Mit dem Code SCHLAU erhaltet ihr 60% Rabatt auf ein Jahresabo. Noch einmal incogni.com/schlau und dann den Code SCHLAU eingeben.
Und zwar auch bei Parkinson oder nach Schlaganfällen wird viel mit Rhythmus und Gesang gearbeitet, um einfach die Motorik zurückzugewinnen. Und eben die Musik scheint diese betroffenen Areale zu stimulieren und so ein bisschen neu zu vernetzen. Und ein Instrument zu lernen oder zu spielen ist also definitiv gut für den Kopf in jedem Alter.
Jetzt sag mal, was ist eigentlich mit dem berühmten Mozart-Effekt? Da gab es ja in den 90er Jahren mal eine Psychologie-Dozentin aus Wisconsin, die hat behauptet, ihre Studenten würden räumliche Aufgaben besser lösen, wenn sie zuvor ein Stück von Mozart gehört haben. Und damit war damals in den USA und weltweit der Mozart-Effekt geboren. Eine ganze Industrie ist entstanden, sogar mit Baby-CDs und pädagogischen Versprechungen. Das ging ja so weit, dass Schwangere ihre noch ungeborenen Kinder mit Klassik beschallt haben. Jetzt die Frage, gibt es da wirklich einen Zusammenhang oder ist das Quatsch?
Also ich würde sagen, das ist Quatsch. Es gibt irgendwie solche Zusammenhänge schon, dass sozusagen, wenn man ein Violinkonzert hört, dass es das Lernen vielleicht ein bisschen leichter ist. Aber das gilt vor allen Dingen für Leute, die musikalisch geschult sind. Nichtsdestotrotz, Baby-CDs mit Klassik sind toll. Es gibt sogar eine Klassik-Baby-CD, auf der Metal-Songs von Metallica und Co. klassisch aufbereitet werden für Babys.
Okay, das kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut ankommt. Sag mal, dann wird ja aber oft behauptet, dass Musik Kinder schlauer macht. Und umgekehrt frage ich mich aber, ob es nicht eher so ist, dass die schlauen Kinder eher zu einem Instrument greifen. Gibt es dazu eine Theorie? Was sagt die Forschung?
Genau, das wird genau so strittig auch diskutiert. Also klar, Familien, die darauf achten, dass ihre Kinder Musikinstrument lernen, kommen häufig aus einem Bildungshaushalt und haben deshalb häufig auch eine höhere Bildung und eine bessere Schulnoten. Das ist leider so. Was aber unstrittig ist, gemeinsames Musizieren steigert die soziale Kompetenz. Und zwar gibt es eine Langzeitstudie in Berliner Grundschulen und die hatten Musikunterricht und die haben festgestellt, dass die Anzahl der ausgegrenzten Kinder sinkt und das Schulklima besser wurde, wenn die alle regelmäßig zusammen singen.
Das ist ja ein gutes Argument für Musikunterricht. Da fällt mir auch eine schneller Schlaufolge ein, die wir mal aufgenommen haben, ich glaube vor anderthalb Jahren, nämlich über Singen unter der Dusche. Und da hatten wir auch über das verbindende Element von gemeinsam musizieren gesprochen. Unser Körper schüttet dabei Oxytocin aus, dieses Bindungshormon, auch Kuschelhormon genannt, das eben unsere Verbindung zu anderen stärkt. Das heißt, Musik macht einfach glücklich, ganz egal, ob allein oder in der Gemeinschaft.
Genau, singen macht natürlich glücklich, wie wir damals festgestellt haben, zusammen singen. Es gibt aber auch noch eine andere Studie aus Finnland. Dort haben Forscher sich die Gehirne von 30 Frauen angeschaut, während ihre Lieblingsmusik lief.
Und okay, die haben die gescannt, oder
wie? Gescannt, genau, die lagen im CT quasi. Und danach, daneben lief ihre Lieblingsmusik und lustigerweise schien dieses Hören von was auch immer sozusagen das Opiatzentrum des Gehirns anzusprechen, also das sozusagen auch bei der Befriedigung von Lust, Durst, Hunger oder so aktiv wird. Man wurde quasi glücklicher.
Okay, aber jetzt sagst du gerade die Befriedigung von Hunger und Durst und sexueller Lust, das sind ja die stärksten menschlichen Bedürfnisse eigentlich. Und deutlicher kann man die Macht von Musik ja kaum erklären. Was ich mich aber oft frage, Musik ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Gibt es da kulturelle Unterschiede, wie ein Lied auf uns wirkt? Also nehmen wir mal ein Requiem. Das klingt für mich jetzt traurig. Aber wie empfindet das jemand aus einem ganz anderen Kulturkreis? Also keine Ahnung, irgendwo in Asien, Afrika oder so.
Ich habe mich gerade für ein Kindersachbuch durch K-Pop-Songs gehört. Da versteht man sehr wenig. Aber man erkennt schon, wenn die über Liebe singen oder es eher traurig zugeht. Und ich glaube, selbst wenn wir einen Song aus Ghana hören, auf der Landessprache, einer der Landessprachen, würden wir sofort erkennen, okay, da ist es jetzt vielleicht nicht gerade fröhlich oder so. Also das würde uns schon berühren. Und vielleicht würde sie ein bisschen geringer ausfallen, die wir als etwas, was wir kennen oder wo wir den Text verstehen. Lustigerweise gibt es dazu auch Studien mit Babys, die ja wirklich noch wenig verstehen. Und da wurde festgestellt, dass Wiegenlieder in allen Ländern ähnlich funktionieren. Also langsames Tempo, getragene Melodie, viele Wiederholungen und in allen Kulturkreisen schlafen die Kinder ein, egal auf welcher Sprache.
Jetzt kann man ja dank Musikplattformen wie Spotify doch bestimmt gut nachvollziehen, welche Musikpräferenz in welchem Land herrscht. Also wie unterscheiden sich die Länder dabei?
Zum Glück gibt es zu jedem verrückten Thema eine Studie. Und es gibt tatsächlich eine Spotify-Analyse zu gestreamten Songs aus 51 Ländern. In allen Kulturen wird quasi abends eher entspannte Musik gehört, tagsüber eher, ja, energiegeladen. Nur was ist eben energiegeladen, ist ein bisschen unterschiedlich. Menschen in Asien hören auch energiegeladen eher ruhigere Musik. In Lateinamerika gibt es eben heiße Latino-Rhythmen. Absolutes Klischee. Aber eben fernöstliche Philosophie ist ja die Kraft aus der Ruhe beziehen und in Südamerika gibt es eben dieses Lebensgefühl des Tango und Latin. Also perfekter kann man es eigentlich nicht zeigen.
Also erzeugt Musik auf der ganzen Welt extreme Emotionen. Die Unterschiede gibt es nur bei der kulturellen Prägung. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Absolut. Und deshalb gibt es auch manche Forscher, die glauben, dass eben Musik durch dieses Gemeinschaftsgefühl am Lagerfeuer bei den Steinzeitmenschen auch entstanden ist. Dazu passt natürlich auch, dass die ältesten Instrumente aus dieser Zeit passen.
Ja, so genau. Knochenflöten waren
genau.
Es doch.
Ja. Genau. Ja, auch die erwähnte Gänsehaut, die man kriegt, wenn man etwas sehr Schönes hört, das ist auch so ein Urinstinkt, der vermutlich auch schon bei den ganz frühen Menschen auftrat. Also man hört einen Chor, eine Solostimme, einen tollen Akkord und plötzlich reagiert unser Körper mit Alarm, als ob sich etwas Unbekanntes nähert, aber diese Alarmbereitschaft ist natürlich irgendwie ein sehr schönes Gefühl.
Bei Alarmbereitschaft durch Klänge muss, glaube ich, jeder von uns sofort an die schrille Geige in Hitchcocks Psycho denken. Das klingt ja wie so ein hoher, verzerrter Hilfeschrei und versetzt einen sofort in Angst. Also war ja ein genialer Kniff von Hitchcock. Aber was funktioniert da eigentlich bei uns und funktioniert das bei allen Menschen gleich?
Also ich hatte auf jeden Fall bei dieser Geige habe ich mich erstmal ziemlich erschrocken und habe auch immer noch Gänsehaut. Lustigerweise scheint es aber Menschen zu geben, die emotional für Musik nicht empfänglich sind. Schätzungen zufolge sind das ungefähr 3-5% der Bevölkerung. Dafür gibt es sogar einen Namen. Die Forschung nennt das musikalische Anhedonie. Und da ist aber keine Erkrankung oder so. Und die Menschen holen sich dann eben woanders die Emotionen her, zum Beispiel beim Kochen oder beim Sport.
Jetzt haben wir ganz viel über die emotionale Wirkung von Musik gesprochen. Da denke ich mir doch, dass sich diese Erkenntnisse bestimmt zu Songwritern rumgesprochen haben. Gibt es eigentlich den perfekten Popsong? Gibt es dazu auch eine Studie?
Es gibt, glaube ich, keine perfekte Anleitung für den perfekten Popsong. Aber das Max-Planck-Institut hat mal die 80.000 Akkordfolgen von 700 Songs ausgewertet und Probanden vorgespielt, ohne Text und Melodie, einfach nur die Akkordfolgen. Und das Ergebnis ist der perfekte Popsong. Errätst du den Popsong?
Jetzt mach's nicht so spannend. Was könnte es sein? Ich habe keine Ahnung. Ist es Blue oder ich weiß, oder ist es Barbaras Rhabarba oder so? Nein, bestimmt nicht.
Es ist ein sehr bekannter Song und zwar Obla Di Obla Da von den Beatles.
Wow, Obla Di Obla Da aus dem Jahr 1968. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass John Lennon den Song gehasst hat. Er hat ihn verächtlich Granny-Shit-Musik genannt, also Oma-Mist-Musik.
Ja, er fand ihn wirklich peinlich und hat gesagt, das sei unter seinem Niveau. Paul McCartney hatte es komponiert und John Lennon hat bei der Aufnahme angeblich, war er sehr betrunken, weil er so genervt war von diesem Song und hat einfach mit doppeltem Tempo auf dem Klavier gespielt. Also war jetzt nicht sein Lieblingssong auf jeden Fall.
Nee, hört sich nicht so an. Aber der Rest der Band, der fand ihn ja offensichtlich ganz gut. Aber jetzt interessiert mich natürlich die Begründung der Forscher. Warum funktioniert dieser Song so perfekt?
Vielleicht haben wir da auch eine Antwort auf, was braucht ein perfekter Popsong? Und zwar ist die Akkordfolge sehr unerwartet, aber trotzdem eingängig und überfordert uns nicht, wie Free Jazz zum Beispiel. Und genau, das ist für unser Gehirn quasi eine angenehme Überraschung. Und dieses Obladi trifft halt so einen Sweet Spot quasi in unserem Gehirn. Und wir sind auch nicht sicher, wenn wir das hören, wie das Lied weitergeht. Und genau, das ist so ein bisschen, ja, einfach sehr schön, wenn man es hört. Übrigens ähnlich perfekt ist Invisible Touch von Genesis und I Want You Back von Jackson 5.
Okay, das sind jetzt ja alles Oldies. Werden heute keine guten Popsongs, keine perfekten Popsongs mehr geschrieben?
Wahrscheinlich hat es einfach nur niemand mehr analysiert. Aber tatsächlich scheinen sich sozusagen Erfolgskriterien für Popsongs zu wandeln. Also zum Beispiel ist die Tanzbarkeit seit den 80ern wichtiger geworden. Auch das Tempo hat so ein bisschen zugenommen. Und rhythmische Variationen, Dreivierteltakt oder Sechsachteltakt sind auch wichtig. Und ja, es muss harmonisch sein und nicht zu simpel. Und die Länge hat sich aber zum Beispiel, das ist das, was man ganz klar auch bei Spotify sieht, hat sich sehr geändert. Früher war ein Song 3:30, ideal fürs Radio. Inzwischen sind die Songs viel kürzer geworden und zwar meistens so 2:30, also 1 Minute kürzer.
Spielt denn auch unsere Gewohnheit, Musik zu streamen, eine Rolle? Ich meine, früher waren wir einfach dazu verurteilt, einen Song im Radio bis zu Ende zu hören. Erst dann kam der nächste und heute klickt man einfach weg.
Gemeinsam mit Spotify, aber auch TikTok hat sich da was Grundlegendes verändert und die Songs bauen heute anders auf. Das ist nicht mehr so, dass es sozusagen so Pre-Chorus und langsam und so ein bisschen Aufbauen der Spannung gibt, sondern die müssen von Anfang an super schnell starten, damit sie entweder eben in 60 Sekunden TikToks passen oder eben die Menschen im Streamingdienst sofort überzeugen und eben nicht dazu führt, dass jemand nach wenigen Sekunden sofort wegklickt.
Okay, jetzt will ich aber, brauchen wir mal ein Beispiel. Sag mal, was ist denn so ein typischer Song, der auf TikTok passt und der für so einen Streamingdienst perfekt komponiert ist?
Sagt der Harry Styles was?
As It Was, ne?
Genau. Das ist zum Beispiel super schnell, Synthie-Hook, Sekunde 1, kein Aufbau, keine Teasing-Phase für das Ganze, sondern ja, einfach schneller Song, ganz kurz und sofort geht's auf die Nase.
Das ist ja auch ein ganz schöner Ohrwurm.
Ja, jetzt müssen wir Kaugummi kauen.
Danke, ich nehme gerne eins. Falls sich Harry Styles jetzt als neurobiologischer Parasit in meinem Ohr festsetzen sollte. Aber an dieser Stelle, lieber Birk, ganz herzlichen Dank für diesen Ohrenschmaus.
Gern geschehen.
Dann möchte ich jetzt noch einmal auf unseren Science Slam hinweisen, dessen Partner PM ist. Beim Science Slam, da treten Wissenschaftler auf, die ihr Fachgebiet kurz und unterhaltsam auf der Bühne präsentieren. Alles für einen spannenden und lehrreichenden Abend. Den Link zu den Terminen findet ihr in unseren Shownotes. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein paar Sternchen da. Damit sage ich Tschüss, bleibt neugierig und lasst euch nicht ohrwurmen.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.